First of all, democracy is very much alive. It looks like the pro-European forces can continue to cooperate over the next years in what will be a very demanding legislature.
Das war Metsola, die ehemalige und wahrscheinlich neue Präsidentin des Europaparlaments über die Europawahlen. Die sind heute tatsächlich jetzt genau ein Monat her und es ist seitdem viel passiert. Deswegen probieren wir heute bei EU2Go auch ein leicht anderes Format aus. Ich bin nämlich hier mit unserem Direktor Johannes Lindner und unserem Vizedirektor Nils Redeker und wir werden heute relativ offen oder offener als sonst und ohne Moderation über die Ereignisse des letzten Monats sprechen. Nils und Johannes, wir haben diese Podcast-Folge jetzt auch mehrmals verschoben. Wir wollten sie erst nach den Europawahlen aufnehmen, dann nach dem informellen Gipfel, dann nach dem formellen Gipfel, dann nach der ersten Runde der Frankreich-Wahlen, jetzt nach der zweiten Runde. Also es gibt viel zu diskutieren. Lasst uns aber vielleicht mal mit den Europawahlen anfangen. Nils, wir haben die Wahlen ja bei dir zu Hause geschaut. Wie war das denn so? Was ist da eigentlich passiert? Was ist an dem Wahlabend rausgekommen?
Ich glaube, wir haben davon auch ein Foto auf Twitter gepostet und die Reaktion, die ich dafür bekommen habe, war, dass das nicht nach einer guten Wahlparty aussah. Ich glaube, die erste Reaktion von uns allen war ein bisschen gedämpft schon. Wir können jetzt gleich mal darüber sprechen, inwiefern das angemessen war und an welchen Stellen, aber war schon klar, dass also gerade mit der deutschen Brille aufgesetzt natürlich das Wahlergebnis irgendwie nicht blendend war aus einer proeuropäischen Perspektive. Wie seht ihr das?
Vielleicht nochmal nicht blendend heißt, die AfD hat 15%.
Ja, und gleichzeitig war aber auch schon relativ schnell klar, dass gesamteuropäisch die Erwartungen eigentlich sich bestätigt haben, dass wir keinen radikalen Rechtsruck hatten, dass die Wahlbeteiligung nicht runtergegangen ist, sondern der Trend eines Anstiegs sich fortgesetzt hat. Und insofern wir quasi gesamteuropäisch eigentlich sehr stark den Eindruck hatten, naja, so wie wir das von den Vorhersagen eigentlich erwartet hatten, was insgesamt ja eher positiv war.
Ja, beziehungsweise fand ich die Ergebnisse eigentlich überraschend unüberraschend. Es war genauso wie vorhergesagt. Und was auch wichtig ist, nochmal zu erwähnen, es war, wie Nils gesagt hat, ein eher düsteres Bild in Deutschland, aber natürlich nicht in allen Ländern. Also es gab diesen Trend nach rechts, gerade in Deutschland und Frankreich, aber in den nordischen Ländern zum Beispiel auch einen gegenteiligen Trend. Also es gibt auch Länder, in denen Grüne und Sozialdemokraten gewonnen haben oder in denen rechte Parteien nicht mehr Sitze bekommen haben.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass diese Europawahlen sich ein Stück weit entziehen, einer gemeinsamen Erzählung von einem Ruck in die eine oder die andere Richtung. Im Endeffekt waren es 27 einzelne nationale Wahlen mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen, die sich jetzt widerspiegeln auf der europäischen Ebene im Europäischen Parlament. Und vielleicht können wir da einmal kurz reingehen. Also jetzt ein Grund, warum wir einen Monat gewartet haben mit der Podcastaufnahme, war ja, dass es ein ganzes Stück gedauert hat, bis wir überhaupt sich das richtig zurechtgeruckelt hat im Europäischen Parlament. Und jetzt sind die Mehrheitsverhältnisse aber relativ klar, die Gruppierung. Ich glaube, du hast im letzten Monat von uns allen am meisten darüber gesprochen, wie das Europäische Parlament jetzt aussieht. Kannst du uns nochmal einmal kurz durchführen?
Ja, also ich glaube, wichtig ist zu sagen, es gibt immer noch diese pro-europäische Mehrheit, die ja informell diese Koalition ist aus der EVP, den Christdemokraten, den Sozialdemokraten und den Liberalen. Renew, die haben zusammen 400 Sitze von insgesamt 720, also eine relativ klare Mehrheit. Was jetzt anders ist, ist, dass wir keine linke Mehrheit mehr haben oder keine progressive Mehrheit links von der EVP. Das heißt, die EVP ist jetzt quasi die zentrale Akteurin. Ohne die EVP können keine Entscheidungen mehr getroffen werden. Ich würde sagen, das ist der große Unterschied zum Parlament davor. Die Rechtsaußenparteien haben Sitze gewonnen, nicht so viele wie Anfang des Jahres befürchtet, aber dennoch einige Sitze gewonnen und sich tatsächlich jetzt auch neu gruppiert. Also erst gestern wurde die neue Fraktion Patrioten für Europa gegründet, die von Viktor Orban mitgegründet wurde. Und die sind jetzt tatsächlich drittstärkste Fraktion im Parlament.
Ich glaube, es ist interessant, sich genauer anzugucken, also inwiefern es doch ein Stück weit zu einem Rechtsruck gekommen ist. Und ich glaube, es lohnt sich dann noch ein bisschen genauer hinzugucken, denn auf der einen Seite ist es klar, es gibt diese proeuropäische Mehrheit um die EVP herum. Aber wir haben schon auch gesehen, dass sich selbst die EVP ein Stück weit nach rechts verschoben hat im Wahlkampf, also Themen besetzt hat, die eben stärker einer Wählerschaft entsprochen hat, die sie durchaus etwas kritischer gegenüber dem Green Deal sich positioniert, die stärkere Linie auf dem Thema Wettbewerbsfähigkeit, Industriewettbewerb quasi eingestellt ist, die auch vielleicht wahrscheinlich auf dem Thema Migration eher für eine Verschärfung ist. Das heißt, wir sehen eine Rejustierung letztlich der EVP und es wird auch spannend sein, wie sich auf der rechten Seite jetzt die Konservativen neu positionieren. Und da wird, denke ich, Meloni eine starke Rolle spielen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da gibt es ja schon auch die Möglichkeit, dann für die EVP vielleicht inhaltlich in Teilbereichen einzelnen Gesetzesabstimmungen vielleicht auch mit der EKR zusammenzugehen.
Ich glaube, da sind jetzt zwei Phasen drin. Ne? Das erste ist die Frage, mit welcher Mehrheit wird von der Leyen gewählt werden? Das wird am 18. Juli stattfinden. Du hast ja gesagt, es gibt eigentlich 400 Abgeordnete, die in ihrem Camp sind. Wir wissen aber auch aus der Vergangenheit, es gibt traditionell geringere Koalitions- oder Fraktionsdisziplin im Europäischen Parlament. Das heißt, man muss mit ein paar Abweichern rechnen. Und die Frage ist, woher kommen dann quasi, wenn man jetzt von 10% Abweichungstum ausgeht, dann sind wir ja schon sehr nah an der Grenze dessen, was möglich ist. Das heißt, ich glaube, von der Leyen wird versuchen, eine größere Koalition zu bauen. Vorher war immer die Frage, macht sie das mit der EKR oder mit der Grünen zusammen? Meine Vermutung jetzt ist, dass sie eher auf die Grünen gehen wird. Zum einen, weil, glaube ich, die Grünen sich sehr, sehr offen gezeigt haben, sie zu unterstützen. Die haben selber verloren, sind nicht in einer sehr starken Verhandlungsposition und wissen zudem auch, dass wahrscheinlich von der Leyen von allen möglichen Optionen diejenige ist, die noch am stärksten glaubwürdig machen kann, dass Klimapolitik weiter eine Priorität ist. Gleichzeitig ist Meloni nicht ganz so stark geworden, wie man gedacht hätte, auch gerade jetzt durch die Neujustierung der Rechten, des rechten Lagers, wie du es gesagt hast, Tu. Also.
Ja, und geschwächt auch, weil die spanische Rechtsaußenpartei Vox, die vorher bei Melonis EKR war, jetzt nämlich zu den Patrioten gewechselt ist, was die Kräfteverhältnisse beeinflusst hat. Und Melonis EKR ist jetzt auch nur noch 2 Sitze vor den Liberalen.
Das heißt, glaube ich, eben in diesem ersten Schritt würde ich denken, die Mehrheit, die von der Leyen wählen wird, wird wahrscheinlich eine Mitte plus grüne Koalition sein, im Wesentlichen. Das werden wir nicht ganz sehen, weil es anonyme Wahlen sind, aber das ist so das Camp. Aber es gibt dann ja kein Regierungsprogramm wie auf nationaler Ebene, das dann von so einer Koalition abgearbeitet wird, sondern sobald das durch ist, wird sich andere Mehrheiten bilden. Und das finde ich eben, wie du auch gesagt hast, Johannes, ein spannender Prozess in diesem Wahlkampf war ja schon auch, dass sich die EVP sehr, sehr offen gezeigt hat, mit der EKR zusammenzuarbeiten, das nie ausgeschlossen hat. Das heißt, es gibt ein Stück weit auch eine Normalisierung, die schon in der letzten Legislatur begonnen hat, dann bei bestimmten Politikfragen oder Policy-Feldern wirklich da eher zusammenzuarbeiten. Und wie seht ihr das?
Ja, also ich glaube, diese Öffnung nach rechts ist super wichtig. Also ein Rechtsruck zeigt sich ja nicht nur durch die Anzahl der Sitze von Rechtsaußenparteien, sondern auch dadurch, wie sehr öffnen sich die Mitteparteien nach rechts. Und ich war vor ein paar Wochen in Maastricht auf einer Konferenz, da war die Ombudsfrau, die europäische, und die hat einen sehr prägnanten Satz gesagt, fand ich. Und zwar hat sie gesagt, zu diesem Narrativ, dass die Mitte gehalten hätte in den Europawahlen, hat sie gesagt, hat die Mitte gehalten oder hat das, was wir entschieden haben, die Mitte zu nennen, gehalten. Also sagen wir, die Mitte hat gehalten, weil es sind die Mitteparteien, aber hat sie sich nicht eigentlich so nach rechts verschoben, dass es nicht mehr das ist, was wir vielleicht vor 10 Jahren noch die Mitte genannt hätten?
Aber das Interessante daran finde ich ja, dass es eigentlich ja doch ein positives Zeichen von Politik ist. Also irgendwie sehen wir eine Normalisierung von Europapolitik irgendwie. Und ich weiß, wir haben hier ja auch im Podcast schon ab und an über das Spitzenkandidatensystem geredet. Aber selbst das ist irgendwie ja am Leben geblieben, würde ich sagen. Also wir haben jetzt eine Einigung auch im Rat gehabt, dass die Kandidatin der EVP, Frau von der Leyen, vorgeschlagen worden ist. Und wir haben auch so im Sinne dieser, sag mal, proeuropäischen Mehrheit letztlich einen Deal gehabt zwischen den drei großen Parteien oder der EVP, den Sozialdemokraten und den Liberalen, was für ein Paket letztlich vorgeschlagen wird. Also es ist schon witzigerweise so wie in der nationalen Politik, dass da das von den Parteiführern ausgedealt wird und dann letztlich auch so umgesetzt wird. Also wir wissen jetzt noch nicht genau, wie es im Parlament genau umgeht. Wir haben ja darüber kurz gesprochen, aber im Prinzip gab es dieses Paket.
Was war denn dieses Paket, Johannes oder Nils?
Ah, ich wollte aber noch ein Stück zurück, weil ich finde, eben, ich glaube, man muss zwei Ebenen unterscheiden. Wir, glaube ich, können sehr stark sagen, der Prozess hat funktioniert. Ne? Also das Spitzenkandidatensystem wurde eigentlich nicht in Frage gestellt. Es gab diesen sehr smoothen Prozess von Spitzenkandidatenpaket, die Koalitionsbildung. Und insofern quasi, da hat das demokratische Zentrum gehalten im Sinne von Prozedere. Die zweite Frage, und ich glaube, das ist schon wichtig, was du gesagt hast, ist jetzt, was kommt an Policies aus diesem demokratischen Prozedere? Und da würde ich schon offen sagen, naja, also ist das wirklich proeuropäisch, was da rauskommt? Wahrscheinlich ein Stück weit weniger als das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben.
Nochmal zurück auf die Frage von Tu und das wird ja dann auch entscheidend sein, quasi welches Personal die Politik umsetzt. Das Paket, was aus dem Europäischen Rat nach 2 Sitzungen dann hervorgegangen ist, ist eben ein Paket, wo man sagt, von der Leyen als Kommissionspräsidentin wurde vorgeschlagen zum Europäischen Parlament. Als Vorsitzender des Europäischen Rates wurde der ehemalige portugiesische Premierminister Costa von den Sozialdemokraten nominiert. Und der hohe, wie heißt es auf Deutsch, hohe Außenbeauftragte oder die hohe Außenbeauftragte, auf jeden Fall, das wird Frau Kallas und Frau Kallas oder die Premierministerin aus Estland von der Liberalen Partei. Und designiert für die Präsidentin des Europäischen Parlaments ist die bereits erwähnte Frau Metsola, auch von der Volkspartei. Das heißt, es ist ein Gesamtpaket, was eben die Sozialdemokraten, die Volkspartei und die Liberalen abdeckt. Und was schön war, dass gleich nach dieser Nominierung wir auch einen sehr harmonischen Tweet gesehen haben von Frau von der Leyen auf einem Sofa zwischen ihr und Kostas und Kallas. Und wir lachen bei dem Begriff Sofa, weil die Hörerinnen und Hörer werden vielleicht nicht alle wissen, dass es ja vor einiger Zeit, vor einigen Jahren mal ein großes Skandal gegeben hat, weil der Vorgänger von Kostas, der Ratsvorsitzende Jean-Michel, mit Kommissionspräsidentin von der Leyen in der Türkei zu Besuch war. Und da war dann plötzlich kein Platz für von der Leyen auf dem Sofa, beziehungsweise sie musste auf dem Sofa Platz nehmen, weil eben für sie auf den Hauptsitzen kein Platz war.
Das berühmte Sofa-Gate. Und ja, dieses Paket ist, glaube ich, eigentlich auch ganz gut. Also so wie es sich abzeichnet, werden die 3 oder die 4 hoffentlich besser miteinander klarkommen als das letzte Thema in der letzten Legislaturperiode, wo Charles Michel und Ursula von der Leyen ja berühmt-berüchtigterweise überhaupt nicht miteinander klargekommen sind und es einfach sehr, sehr viele Konflikte gab. Und wenn wir jetzt in die nächste Legislaturperiode schauen, ist das ja nicht nur das Europaparlament und die EU-Institutionen, sondern ja auch die Frage, wie sich die Mitgliedstaaten zusammensetzen. Mhm. Und da sieht es tatsächlich etwas schwieriger aus. Umso wichtiger, dass wir eben dieses extrem gute Team in Brüssel haben, wenn Frau von der Leyen denn nächste Woche gewählt wird. Aber hiermit dann nehme ich auch die Überleitung zu den Auswirkungen der Europawahlen auf die Mitgliedstaaten, die ja dann doch teilweise stärker waren, als ich gedacht hätte. Wir reden ja immer davon, dass die Europawahlen nicht so wichtig sind oder weniger ernst genommen werden. Und dann kam natürlich in Frankreich die Bombe noch am selben Abend, als wir bei Nils saßen.
Ja, ich glaube, dass die Entscheidung von Macron noch vor Schließen der Wahllokale in Italien wirklich eine Bombe war. Also wie du sagst, nämlich die Entscheidung, die Nationalversammlung aufzulösen und Neuwahlen auszurufen, Neuwahlen für die Nationalversammlung. Und es war klar, dass Macron letztlich das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben wollte und deutlich machen wollte, er wird keine Lame Duck sein, sondern er wird eben auf den großen Erfolg der Rechtsradikalen, der Rassemblement National eben reagieren.
Der mehr als ein Drittel der Stimmen bekommen hat.
Ja, und er wird das auch nicht quasi für den Herbst ankündigen oder hat das nicht für den Herbst angekündigt, sondern 3 Wochen später, also einen extrem kurzen Wahlkampf. Das hat in Frankreich einen großen Schock ausgelöst und eine hektische auch Wahlbündnisbildung. Und dieser Schock hat sich auch fortgesetzt, weil in der ersten Runde der RN stärkste Kraft geworden ist. Dann war eine Woche Zeit.
RN ist die Partei von Marine Le Pen.
Ja, genau. Nach der ersten Runde gab es taktische Absprachen zwischen den anderen Wahlbündnissen, wie wenn man sich gegen den RN zusammenschließt. Und diese Absprachen haben funktioniert und wir sind jetzt nach der zweiten Runde relativ erleichtert zu sehen, dass es nicht zu einer absoluten Mehrheit für den RN gekommen ist. Und zudem noch, und das ist letztlich auch überraschend, auch der RN nur drittstärkste Kraft geworden ist. Also es wurde durchaus erwartet, dass wahrscheinlich der RN nicht die absolute Mehrheit bekommt, aber die letztlich wahltaktischen Absprachen haben dazu geführt, dass der RN nur drittstärkste Kraft geworden ist. Jetzt bedeutet das aber, dass es keine Mehrheit für ein Wahlbündnis gibt und wir werden wahrscheinlich in einem Prozess sein, wo quasi alle Parteien etwas lernen müssen, was in der 5. Republik normalerweise nicht besonders dominiert bzw. nicht besonders bekannt ist, dass man nämlich eine Art Koalitionen bilden muss, Kompromisse schmieden muss und sich aufeinander zubewegen muss.
Ich glaube, was nochmal wichtig ist, deutlich zu machen, ist, also wie knapp das war. Ne? Und ich glaube, wir haben alle ein Stück gebraucht, um zu verstehen, was dieser Ausruf der Wahlen bedeutet und dann am nächsten Tag erst uns mit Paris zusammengeschaltet, den Kollegen, die da am Jacques Delors-Institut arbeiten, Jan Wernert, unser Frankreich-Experte, hat uns irgendwie erzählt, was das heißt und die Stimmung war am Boden. Und ich glaube, ich hatte selten so atmosphärisch schwierige Gespräche mit unseren Pariser KollegInnen, weil wirklich die Angst massiv war, dass wir jetzt einen großen, großen Sieg von RN oder zumindest eine relative Mehrheit für Le Pen sehen. Und was das dann hieße, war völlig offen so. Insofern mit einem blauen Auge davongekommen, aber es war schon ein sehr, sehr knapper Gamble, den Macron da eingegangen ist, und den hat er wahrscheinlich auch nicht gewonnen.
Ja, und es war nicht nur Angst, es war auch einfach viel Wut. Auch mit vielen Leuten, die ich gesprochen habe, waren wirklich wütend auf Macron. Und ich weiß bis heute auch nicht so richtig, was war denn der Grund? Was hat er sich denn dabei gedacht, zu sagen, Neuwahlen in 3 Wochen?
Ja, ich glaube, das ist eine doppelte Strategie. Auf der einen Seite hatte er wahrscheinlich schon irgendwie noch diese Hoffnung, vielleicht die Hybris zu sagen, hey, jetzt hole ich mir die ran und ich besiege die. Wirklich klare Hybris, würde ich sagen. Und der zweite Teil dieser Strategie war wahrscheinlich zu sagen, okay, wenn die jetzt an die Regierung kommen sollten, dann entzaubere ich die. Ich meine, Macron gilt ja als der große Disruptiver, also derjenige, der quasi auch aus dem Schock heraus quasi das Positive sieht. Und ich glaube, der hatte dann das Gefühl, okay, die kommen dann an die Macht vielleicht und dann entzaubern die sich. Denn für die gesamte politische Klasse in Frankreich gilt, dass die Präsidentschaftswahlen die entscheidenderen Wahlen sind. Und es darum geht zu sagen, wer folgt auf Macron 27. Und vor diesem Hintergrund war, glaube ich, dieser zweite Aspekt zu sagen, die kommen vielleicht an die Macht und dann entzaubern die sich selber, durchaus ein Element der Strategie.
Und jetzt sind ja beide Szenarien nicht eingetreten. Weder hat Macron diese Wahl gewonnen, ja, noch ist der EN irgendwie wahrscheinlich an der Regierung beteiligt. Ja. Aber was ist jetzt seine Lesart? Also was, du hast gesagt, da müssen sich jetzt irgendwie Mehrheiten organisieren, aber was passiert denn jetzt?
Ja, also ich glaube, es gibt eine optimistische und eine pessimistische Lesart. Ich glaube, die optimistische Lesart, um damit zu beginnen, wäre zu sagen, okay, Frankreich ist in der Neufindung, das Parteiensystem strukturiert sich neu. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo eben eine Art zentristischen, auf der linken und auf der rechten Seite quasi eine neue Koalition, vielleicht auch neue Parteienstrukturen entstehen. Und die sind stark genug, um eine stabile Regierung zu entwickeln. Ja. Vielleicht nicht direkt, aber in einem Prozess, der vielleicht etwas länger dauert. Aber diese Koalition könnte dann auch für 27 stark genug sein, um einen Nicht-RN-Präsident oder eine Präsidentin zu stellen. So, das ist die optimistische Lesart. Die pessimistische Lesart ist, wir werden jetzt, weil in der Mitte und um die Mitte herum die Positionen immer noch sehr unterschiedlich sind, werden wir wahrscheinlich ein langes Hin und Her haben, Unsicherheit haben, und eben diese Neufindung findet eben nicht schnell statt, findet vielleicht überhaupt nicht produktiv statt. Und diejenigen, die sich zurücklehnen können und davon profitieren, das ist Bardella und Le Pen. Und das heißt, es könnte dann dazu kommen, dass der Präsident vielleicht in einem Jahr Neuwahlen für die Assemblée Nationale ansetzt, oder eben, dass wir 27 noch eine Stärkung der RN haben, was dazu führen könnte, dass dann vielleicht Le Pen Präsidentin wird. Das heißt, dass der RN von dieser Unsicherheit profitiert. Und das ist die sehr pessimistische Lesart, die aber durchaus gewisse Berechtigung hat.
Ja, und noch ein optimistischer Take ist ja, dass, wie auch immer das jetzt ausgeht, dass Macron ja schon erreicht hat, zu zeigen, dass nicht die Mehrheit des französischen Volkes hinter dem RN steht, hinter Le Pens Partei steht. Und dass auch dieses Narrativ, das ja kurz nach der Europawahl vielleicht existiert hat, dass Le Pen und dass der RN eine Mehrheit der Franzosen vertritt, sich jetzt nicht bewahrheitet hat, sondern dass wir tatsächlich auch ein Zusammenfinden der Franzosen hinter den Mitte- und linken Parteien gesehen haben. Was das jetzt langfristig bedeutet, ist natürlich die andere Frage. Macron kann erst 2025 die Nationalversammlung wieder auflösen. Das heißt, es ist jetzt ein Jahr die Frage, das, was du sagst, Johannes, wird es eine Regierungsbildung geben? Wird es eine funktionsfähige Regierung geben? Und langfristig ist natürlich dann auch die Frage 2027, was passiert bei den Präsidentschaftswahlen? Also wahrscheinlich werden wir ein endgültiges Fazit erst in 3 Jahren ziehen können. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auf europäischer Ebene mit diesen Neuwahlen und der Unsicherheit in Frankreich erstmal umgehen.
Dann lass uns vielleicht damit mal jetzt zurückgehen, was das eigentlich für die europäische Ebene heißt. Ich glaube, das, womit wir jetzt hier kurzfristig am meisten konfrontiert werden, zumindest auf der wirtschaftspolitischen Seite, ist, was heißt das für die Budgetverhandlungen? Für die neuen Fiskalregeln gelten jetzt auf der europäischen Ebene. Die würden, wenn Frankreich sich daran halten möchte, bedeuten, dass man wirklich massiv sparen muss in den nächsten Jahren. Das Defizit ist weiterhin weit über 3%, muss zurückgefahren werden. Und es bräuchte eigentlich einen empfindlichen Sparhaushalt. Gleichzeitig ist unklar, wie überhaupt ein Budget zustande kommen kann in dieser Regierung. und was man der linken Partei im Bündnis da anbieten kann, weil viele der Programmatik, die sie jetzt auf die Fahnen geschrieben haben, natürlich eine fiskalische Expansion bedeuten würden. Natürlich gibt es Steuererhöhungen, aber gleichzeitig eine Ausweitung des Mindestlohns, die Rücknahme des Renteneintrittsalters auf 60 Jahre, was Geld kostet. Damit sitzt man quasi jetzt schon im Herbst auf einem Kollisionskurs, wahrscheinlich mit der Europäischen Kommission, die gezwungen sein wird, das neue Regelwerk relativ stark anzuwenden, um nicht schon in der ersten Runde diese Fiskalregeln, die man gerade beschlossen hat, schon wieder eigentlich durch die Hintertür abzuservieren.
Und die Kommission hat ja auch gestern vorgeschlagen an den Rat, das Defizitverfahren zu eröffnen.
Genau, ja. Genau. Ich glaube, das ist das Kurzfristige so. Das ist jetzt im Herbst. Und dann gibt natürlich die viel, viel langfristigere Frage, wenn wir jetzt in eine Situation steuern, in der Frankreich innenpolitisch völlig absorbiert ist, auch in diesem Kohabitationsmodell gar nicht ganz klar ist, wer eigentlich bei vielen europäischen Fragen den Hut auf hat, dann fällt Frankreich in vielen der Agenda-Fragen für Europa jetzt ja erstmal aus. Wie seht ihr das?
Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, dass schon wichtig ist zu sehen, dass es gibt keine Mehrheit gegen Europa aus diesem Ergebnis heraus. Das heißt, wir werden, denke ich, eine Kontinuität der Europapolitik haben, aber wahrscheinlich mit einem sehr viel geringeren Gestaltungsanspruch. Mhm. Macron ist geschwächt und wahrscheinlich wird auch diese eher instabile Regierungssituation dazu führen, dass Frankreich kein starker Player auf der europäischen Bühne ist. Jetzt muss man gucken, wie wirkt sich das aus im deutsch-französischen Verhältnis. Ich denke, dass da die Zusammenarbeit auf einer Arbeitsebene, auf einer technischen Ebene weiterhin sehr gut sein wird und Kontinuität bedeuten wird. Aber dass sicher der Integrationsmotor Deutschland-Frankreich nicht besonders stark sein wird. Mhm. Aber das liegt auch daran, dass auch Deutschland, wir sehen das ja, stark innenpolitisch orientiert ist. Mhm. Und das wirft die Frage aus, wer könnte so eine Art Gestaltungsanspruch auf der Brüsseler Ebene noch ausfüllen, wenn wir davon ausgehen, dass das weder Frankreich noch Deutschland sein wird?
Ja, ich glaube, das spricht etwas an, über das wir eben schon gesprochen haben, dass es jetzt sehr gut ist, dass wir ein starkes Team in Brüssel haben. Also ich glaube, es wird einfach eine starke EU-Kommissionspräsidentin brauchen, eine starke EU-Kommission, die auch gut zusammenarbeitet mit dem Europäischen Rat, mit der Außenbeauftragten, auf mitgliedstaatlicher Seite. Vielleicht wird es Donald Tusk in Polen oder die Spanier. Sanchez war natürlich auch Teil des Verhandlungsteams um die Top-Jobs. Und sehr optimistisch gesehen könnte es natürlich auch sein, oder schön wäre es, wenn sich die deutsche Regierung jetzt vielleicht etwas zusammenreißt, wenn Frankreich ausfällt und sagt, ein großes, starkes Mitgliedsland ist sehr unsicher. Vielleicht müssen wir jetzt mal absteppen.
Ja, also es ist die Frage quasi, kann Deutschland jetzt vor allem mit Blick auf, ich meine, die kurze Regierungszeit, die dieser Regierung noch bleibt, bis zum nächsten September, was kann da noch passieren? Also kann sich die Ampelkoalition wirklich nochmal einen Push geben? Und ich glaube, die größere Frage wird dann sein, Blick auf die nächste Bundesregierung, welche europapolitische Rolle wird die spielen dann in den nächsten Jahren? Vielleicht, aber dann lass uns nochmal kurz drauf schauen, was ist jetzt eigentlich die Agenda, um die es geht? Genau. Also was sind die Themen, die jetzt die nächste Kommission eigentlich abarbeiten muss? Wir haben so, würde ich sagen, zwei Datenpunkte dafür. Das eine ist die strategische Agenda, die aus dem Europäischen Rat kam, die so ein bisschen eine Momentaufnahme dessen ist, was sich die Mitgliedstaaten wünschen. Da drin sind die Themen, die man sich auch vorher vorgestellt hatte, also Wettbewerbsfähigkeit, Migration, Verteidigung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mein Take für diese Agenda ist immer, dass es eher eine Momentaufnahme ist und jetzt eher in den Bereich Gipfellyrik fällt, als jetzt wirklich sehr stark in eine Vorwegnahme dessen, worauf man sich festigt in den nächsten Jahren. Ich glaube, die interessantere Frage wird sein, zum einen, mit welchem Paket geht von der Leyen jetzt ins Europäische Parlament, um für ihre Wahl zu werben? Und dann, welches Team wird sie zusammenstellen, über den Sommer hinweg dann, um die Kommission zu besetzen? Was sind die Themen, auf die ihr da besonders schauen werdet jetzt?
Für mich sind das vor allem drei Themen. Das erste ist die Frage, wie wird Wettbewerbsfähigkeit definiert und was wird unter dem Begriff subsumiert? Wie viel Grün ist da drin? Wie viel Binnenmarkt ist da drin? Auch bezogen zum Beispiel auf die Kapitalmarktunion. Der zweite Bereich ist Verteidigung.
Ja.
Wie schnell einigt man sich da auf neue Initiativen? Wie ambitioniert ist man da? Wie stark findet das unter der Führerschaft der Kommission innerhalb der quasi der Vertragsrahmen statt? Wie stark wird das eher intergouvernemental organisiert? Und da ist natürlich auch eine entscheidende Frage, wie die Wahl im November in den USA ausgeht und wie stark das vielleicht auch die Debatte fokussiert. Und der dritte Punkt ist mehr die Frage quasi, was für Instrumente man der EU gibt, ist die Haushaltsverhandlungen. Die sind zwar erst 28 quasi abzuschließen, weil dann der neue Finanzrahmen, der siebenjährige Finanzrahmen beginnt. Aber die Kommission muss im Sommer nächsten Jahres bereits den Vorschlag vorlegen. Und wir alle wissen, was für extrem schwierige Verhandlungen das werden. Die Next Generation EU-Schulden müssen zurückbezahlt werden. Wir haben viele neue Aufgaben und gleichzeitig haben einige Regierungen schon klar gemacht, dass sie kein größeres Budget wollen.
In meinem Bereich ist das natürlich weiterhin die Frage der Erweiterung. Ich befürchte leider, dass das Thema institutionelle Reformen, das ja irgendwie noch im letzten Jahr sehr präsent war, nicht mehr sehr präsent ist oder sein wird. Vielleicht täusche ich mich, aber es war jetzt im letzten halben Jahr leider etwas unter den Tisch gefallen. Ich glaube, der Tenor ist, wir haben andere Probleme, andere Sorgen, andere Themen, die wichtiger sind. Von daher mal schauen. Und ja, vielleicht noch mal kurz zum Haushalt, den Johannes erwähnt hat. Das Problem ist ja tatsächlich nicht nur Deutschland und Frankreich, sondern wir haben ja im Rat, im Europäischen Rat grundsätzlich eine viel schwierigere Konstellation für viele Themen, also nicht nur Haushalt, als noch in den letzten 5 Jahren. Die neue niederländische Regierung ist deutlich europaskeptischer. Die ungarische bleibt weiterhin. Mhm. Wir haben die Slowakei, die schwierig ist. Meloni ist weiterhin eine rechte Regierung in Italien, auch wenn sie bisher relativ moderat aufgetreten ist, europapolitisch. Also ich glaube, bei all den Themen wird es, also nicht unbedingt im Parlament, aber auf jeden Fall auf mitgliedstaatlicher Ebene, eine schwierige Konstellation als in der letzten Legislaturperiode.
Was mir da immer wichtig ist zu sagen, ist, glaube ich, dass die Kommission nicht anfangen sollte, diese Beschränkungen zu früh zu internalisieren. Also wenn man sich jetzt in Brüssel rumhört, gerade beim Fragen Budgetfragen, eine große, große Vorsicht und eben genau diese Einschränkung. Wir wissen ja irgendwie, wie schwierig das im Rat wird. Gleichzeitig, dieser Rat ist aber auch im Fluss. Also mal sehen, wie lange die neue niederländische Regierung tatsächlich hält. Mal sehen, wie die neue nächste Bundesregierung wirklich aussieht. Mal sehen, was quasi in einem Jahr in Frankreich wiederum passiert. Also ich glaube, trotzdem ist es aus meiner Perspektive jetzt wichtig, dass man eine gute Kommissionsmannschaft aufstellt und die dann auch mit einer gewissen Selbstbewusstsein da reingeht und Vorschläge formuliert, die angemessen sind den Themen, die man sich jetzt da vorgenommen hat und quasi sich nicht schon von Anfang an in so einem Klein-Klein dessen irgendwie der bürokratischen Abarbeiten des Möglichkeitsraums, den man jetzt gerade sich so vorstellt, beschränkt.
Ich denke, das wirft generell die Frage auf, wie geht man mit dem Populismus und der Euroskepsis um. Und glaube, das ist wichtig, wie du sagst, dass man nicht zu früh diese Kritik internalisiert und wie quasi das Kaninchen vor der Schlange nur ganz vorsichtig vorangeht, sondern ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger auch Lösungen wollen. Und für viele der Probleme und Herausforderungen, die wir haben, ist die europäische Ebene die richtige Ebene, diese Lösung anzugehen. Und da muss die Kommission, müssen aber auch andere Europapolitikerinnen und Politiker zeigen, dass das europäische System in der Lage ist, diese Lösungen zu finden.
Die Kernfrage, wo man das dann wirklich sehen wird, im ersten Bereich wird jetzt wahrscheinlich nicht so sehr die Rede von der Leyen im Parlament sein, da wird es vor allem um Überschriften gehen, sondern dann wird man über den Sommer, glaube ich, die Fragen sehen, wie wird die Kommission besetzt, wie werden die Portfolien auch zusammengeschnitten, also quasi gibt es irgendwie ein gemeinsames Portfolio für Wachstum, Industriepolitik, Handel, werden andere Bereiche zusammengefasst, gibt es nochmal einen eigenen klimapolitischen Kommissar oder Kommissarin. Wenn man sich jetzt also anschaut, quasi was sind die wichtigen Schritte, würde ich jetzt mal sagen, das kommt im Sommer. Und dann werden wir so ein bisschen Klarheit, wohin die politische, programmatische Reise geht, vor allem im September und dann in den Hearings im Oktober, November haben.
Und der allerwichtigste Schritt ist natürlich erstmal die Wahl von Ursula von der Leyen am 18. Juli, am Nachmittag. Ich glaube, hier müssen wir auch den Podcast beenden. Vielen Dank, Johannes und Nils, dass ihr heute dabei wart und diesen extrem aufregenden letzten Monat mit mir diskutiert habt.
Sehr gerne.
Danke, du.
Und an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, das war hiermit die 43. Folge des EU2Go-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Alle unsere Folgen gibt es wie immer auf Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delorscenter.eu. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine Bewertung und wenn ihr Themen, Ideen oder Anregungen habt, meldet euch auch gerne bei uns. Wir gehen jetzt für den Sommer auch erstmal in Sommerpause und sind im September wieder für euch da mit unseren europapolitischen Analysen. Mein Name ist Tonyun, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.